SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Donnerstag, der 17. November und heute früh steht fest, womit die meisten politischen Beobachter in den USA nach den Midterms, den Zwischenwahlen, gerechnet hatten. Die Republikaner haben die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobert. Aus Washington berichtet Ralf Borchert über die neue Machtverteilung im Kongress.
Die Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress sind künftig gespalten. Im Repräsentantenhaus, das steht jetzt endgültig fest, haben die Republikaner die knappe Mehrheit. Im Senat konnten die Demokraten ihre knappe Mehrheit verteidigen. Wird es Zusammenarbeit geben, wenigstens bei einzelnen Themen wie der Unterstützung der Ukraine oder wechselseitige Blockade? Das ist die zentrale und bisher offene Frage. Präsident Joe Biden hat den Republikanern umgehend zu ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus gratuliert und Zusammenarbeit angeboten. Doch die Fraktion der Republikaner ist alles andere als einheitlich. Anhänger von Donald Trump, der erneut Präsidentschaftskandidat werden will, haben Untersuchungsausschüsse angekündigt und mit Amtsenthebungsverfahren gegen Kabinettsmitglieder, auch gegen Präsident Biden selbst, gedroht. Gemäßigte Republikaner sind durchaus zur Zusammenarbeit in einzelnen Themenfeldern bereit. Fest steht, für Präsident Biden wird das Regieren in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit deutlich schwieriger.
Nach dem Raketeneinschlag am Dienstagnachmittag in Polen unweit der ukrainischen Grenze wird weiter ermittelt. Sowohl die NATO als auch Polen halten einen gezielten Angriff durch Russland für unwahrscheinlich. Die Ukraine bezweifelt, dass es sich um eines ihrer Geschosse handelt, und besorgt hat der UN-Sicherheitsrat auf diesen Raketeneinschlag reagiert. Aus New York berichtet unsere Korrespondentin Antje Passenheim.
Der Vorfall in Polen sei eine beängstigende Erinnerung daran, dass eine weitere Eskalation verhindert werden müsse, so die UN-Untergeneralsekretärin für politische Angelegenheiten Rosemary DiCarlo. Solange der Krieg anhalte, bleibe das Risiko einer möglicherweise katastrophalen weiteren Ausbreitung. Sichtlich bemüht, um eine solche Eskalation zu verhindern, riefen viele Mitglieder des mächtigsten UN-Gremiums zum Ende des russischen Angriffskriegs auf, aber auch zur Besonnenheit. Washingtons UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield wiederholte die Worte von Präsident Biden. Die USA stünden in diesem schwierigen Moment an der Seite Polens. Ihr Land habe großes Vertrauen in die Untersuchung der polnischen Regierung und begrüße eine ruhige, vorsichtige und maßvolle Reaktion. Biden hatte es schon wenige Stunden nach dem Einschlag als unwahrscheinlich bezeichnet, dass die explodierte Rakete von russischem Boden aus abgeschossen worden sei.
Eine Folge des Krieges in der Ukraine ist die Energiekrise. Es muss gespart werden. Deshalb wird jetzt in Tübingen nachts teilweise die Straßenbeleuchtung ausgeschaltet. Nikolaus Rhein berichtet.
Von Montag bis Donnerstag soll künftig zwischen 1 Uhr und 5 Uhr das Licht in Tübingen ausgehen. Von Freitag bis Sonntag wird es ab 3 Uhr für 2 Stunden komplett dunkel sein. Jeweils ausgenommen sind bestimmte Areale in der Innenstadt, die durchgängig beleuchtet bleiben. Damit lassen sich 800.000 Kilowattstunden jährlich einsparen. Weil das Ganze technisch nicht sofort umsetzbar ist, gibt es eine Zwischenlösung. Für 4 bis 8 Wochen bleiben die Straßenlaternen ab diesem Sonntag 4 Tage in der Woche nachts komplett aus, auch in der Innenstadt. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer nannte die Zwischenlösung zwar unbefriedigend, aber notwendig, um schon jetzt Strom einzusparen.
Es war ein mühevoller 1:0-Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft gestern gegen Oman. Vieles hat noch nicht geklappt im Zusammenspiel der DFB-Elf. Trainer Hansi Flick hat deshalb noch viel Arbeit vor sich, kurz vor Beginn der Fußball-WM. Kerstin von Kalkreuth.
Gegen Mittag steigt die deutsche Mannschaft in den Flieger Richtung Katar. Im Gepäck viele Verbesserungsmöglichkeiten nach dem schwachen 1:0-Testspielerfolg gestern Abend im Oman. Auf dem Trainingsplatz wird allerdings erst am Samstag wieder gearbeitet. Heute ist Reisetag, morgen haben die deutschen Spieler frei. Sie sollen noch einmal die Füße hochlegen, dann beginnt die konzentrierte Vorbereitung auf den ersten WM-Gegner Japan, auf den die Deutschen am kommenden Mittwoch treffen. Einer wartet übrigens schon im schicken Wellness-Resort im Norden Katars. Torwart Marc-André Ter Stegen hat seine Magen-Darm-Erkrankung überwunden. Er kann sich direkt mit dem Oman-Torschützen Niklas Füllkrug über dessen ersten Treffer gleich im ersten Länderspiel freuen.
Am Sonntag beginnt dann die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Hier in SWR aktuell übertragen wir alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Also auch das Auftaktspiel der DFB-Elf am kommenden Mittwoch gegen Japan. Anstoß ist dann um 14 Uhr. Und außerdem hören Sie hier bei uns live und in voller Länge die Halbfinals und das Finale. Und gerade erreicht uns noch folgende Meldung auch vom Sport. Mick Schumacher bekommt beim amerikanischen Rennstall Haas keinen neuen Vertrag und steht nach nur 2 Jahren vorerst vor dem Aus als Stammpilot in der Formel 1. Das US-Team hat die Trennung zum Saisonende gerade bekannt gegeben.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute trüb und nass, wechselhaftes Wetter mit Schauern. Vielleicht ist auch mal ein Gewitter dabei. Es soll aber auch mal kurz die Sonne scheinen. Die Höchsttemperatur 9 bis maximal 17 Grad.
SWR aktuell Service.
Wie viel Strom verbraucht die Waschmaschine? Ist mein altes Küchenradio, das den ganzen Tag läuft, vielleicht ein Energiefresser? Und lohnt es sich, die Espressomaschine zwischen 2 Kaffees für eine Viertelstunde auch mal auszuschalten? Das sind Fragen, die sich im Moment viele stellen, seitdem der Strompreis deutlich angezogen hat. Antworten können Strommessgeräte geben. Die Stiftung Warentest hat 15 solcher Geräte überprüft, darunter klassische und auch smarte Modelle. Christoph Dierking ist Redakteur des Tests bei der Stiftung Warentest und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Dierking, von sehr gut bis mangelhaft war bei Ihrer Bewertung alles mit dabei. Was zeichnet denn die Strommessgeräte aus, die besonders gut abgeschnitten haben?
Die guten Strommessgeräte zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass die Kernkompetenz stimmt. Also alle guten Geräte sind bei der Messgenauigkeit mindestens gut. Und Testsieger ist eine smarte Steckdose von AVM, die als einziges Gerät insgesamt auch sehr gut abgeschnitten hat. Und bei den klassischen Messgeräten, da liegen gleich 2 Geräte vorne. Beide haben mit einer 1,7 abgeschnitten. Das ist einmal ein Gerät von NZR, das bei der Messgenauigkeit sehr gut ist. Und ein Gerät von REV, das vor allem durch seine gute Handhabung positiv aufgefallen ist. Und die Handhabung ist etwas, auf das man auch schon achten sollte. Wir haben auch 2 Geräte dabei, die zwar ja sehr gut bei der Messgenauigkeit sind, aber bei der Handhabung eben nur ausreichend. Und das ist ja so ein bisschen so, als hätte man jetzt eine Delikatesse in einer Konservenbüchse, aber bekommt die Dose nicht auf.
Und dann lassen wir uns jetzt noch auf die Geräte schauen, die im Prinzip durch den Test durchgefallen sind, also wirklich schlecht abgeschnitten haben. Welche Mängel haben die?
Schlusslicht im Test ist ein Gerät von Hamer, das mangelhaft misst und damit schlicht und ergreifend seiner Kernkompetenz, also dem Strommessen, nicht gerecht wird.
Ich habe schon gesagt, es gibt klassische und smarte Modelle. Klassische Strommessgeräte bestehen aus einer Steckdose mit Display, auf dem man dann den Stromverbrauch ablesen kann. Die smarten Geräte, die lassen sich zusätzlich über Smartphone oder Sprachassistenten ein- und ausschalten und sind deshalb auch ein bisschen teurer. Lohnt sich diese Ausgabe oder tut es auch das klassische Strommessgerät?
Wenn es mir jetzt ums reine Messen geht, dann tut es auch ein klassisches Strommessgerät. Also die sind in der Tat mit am günstigsten. Wir haben ein Gerät dabei, das kostet nur 9 Euro. Das ist sehr, sehr erschwinglich. Aber ich würde sagen, dass es in diesem Fall auch eine Frage der persönlichen Präferenz ist. Also wenn ich eher in der analogen Welt unterwegs bin, dann ist für mich möglicherweise ein klassisches Strommessgerät mit Display die bessere Wahl. Und ja, alle, die zu Hause ohnehin viel smarte Geräte verwenden, für die ist es dann eben möglicherweise bequemer, wenn sie ihre Messergebnisse auch gleich per App auf dem Smartphone einsehen können.
Wir haben ja nun viele elektrische Geräte im Haushalt, wo es mal ganz interessant ist zu wissen, wie viel Strom die verbrauchen. Kühlschrank, Spülmaschine, Waschmaschine, Stehlampe, Fernseher oder Radiowecker. Bei welchen Elektrogeräten sollte man mit dem Strommessen anfangen und über welchen Zeitraum?
Das ist sehr individuell, aber grundsätzlich lohnt es sich, dort anzusetzen, wo ich als Verbraucher wirklich etwas verändern kann. Also mögliche Fragestellungen, mit denen ich dann losziehe, könnten dann zum Beispiel sein, also was kostet es mich eigentlich, wenn der Fernseher im Hintergrund immer zur Berieselung läuft? Was kostet es, wenn die Stereoanlage permanent im Netzwerk-Standby ist? Und was verbraucht eigentlich mein betagter Partykühlschrank im Keller? Und ja, schleudert meine Waschmaschine im 60-Grad-Programm möglicherweise nicht nur Wäsche, sondern eben auch Geld zum Fenster hinaus? Da kann mir mein Strommessgerät eben helfen, Antworten zu finden.
Christoph Dierking, Redakteur bei der Stiftung Warentest, die Strommessgeräte unter die Lupe genommen hat.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
In der Metall- und Elektrobranche könnte es heute in Baden-Württemberg einen Pilotabschluss geben. In Ludwigsburg kommen Gewerkschaft und Arbeitgeber wieder zu Tarifverhandlungen zusammen. Begleitet wird das Treffen von Warnstreiks in mehreren Bundesländern, darunter auch in Rheinland-Pfalz. Aus Koblenz, Christian Giese-Kessler.
Nach Angaben der IG Metall werden etwa 1000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus der Metall- und Elektroindustrie um 12 Uhr am Hauptbahnhof erwartet. Eine Kundgebung ist für 12.45 Uhr auf dem Vorplatz der Herz-Jesu-Kirche geplant. Die Gewerkschaft hat dazu Beschäftigte aus vielen Betrieben in der Region eingeladen, unter anderem die Firma Schottel aus Spey, ZF aus Bad Neuenahr-Ahrweiler und Stabilus und Novelis aus Koblenz.
In Hessen tagen heute und morgen die Innenminister der G7-Staaten. Die Konferenzorte, zum Beispiel Eltville, sind idyllisch. Die Themen der G7 stehen in starkem Kontrast dazu, wie Andreas Meyer-Feist berichtet.
Im Mittelpunkt Kriminalität und Desinformationskampagnen im Internet, Menschenhandel und Kindesmissbrauch, Verbrechen, die nicht an nationalen Grenzen Halt machen und durch bessere internationale Zusammenarbeit bekämpft werden sollen. Auch über die Folgen des Krieges in der Ukraine wollen die Ministerinnen und Minister sprechen. Die Konferenz findet an idyllischen Orten inmitten von Weinbergen statt, im Kloster Eberbach, im Kurhaus Wiesbaden und im Schloss Vollraths im Rheingau. Für die Region bedeutet das Treffen höchste Sicherheitsstufe. Mehr als 1000 Einsatzkräfte sichern das G7-Treffen.
Zwei Gerichtsverfahren werden heute wichtig. Zum einen der Prozess um den Abschuss des Passagierflugzeuges der Malaysia Airlines im Juli 2014. 298 Insassen kamen damals ums Leben. Ein Strafgericht in den Niederlanden wird sein Urteil gegen die vier mutmaßlichen Täter verkünden. Die Angeklagten, das sind drei Russen und ein Ukrainer, waren hochrangige pro-russische Separatisten in der Ostukraine und sollen die Rakete besorgt haben, mit der die Maschine abgeschossen wurde. Und im Frankfurter NSU 2.0-Prozess ist auch ein Urteil möglich. Der Angeklagte soll mehr als 80 Drohschreiben versendet haben. Die E-Mails, SMS oder Faxe mit volksverhetzenden, beleidigenden und drohenden Inhalten gingen an Politiker und Politikerinnen sowie an andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Heute startet der 49. Freiburger Weihnachtsmarkt. Es ist der erste große Weihnachtsmarkt in Baden-Württemberg, der in diesem Jahr eröffnet wird. Robert Wolf.
Bis zum 23. Dezember sind mehr als 130 Marktstände über die Innenstadt verteilt. Letztes Jahr wurde der Weihnachtsmarkt wegen der Corona-Pandemie bereits nach 6 Tagen abgebrochen. 2020 fiel er ganz aus. Damit rechnen die Veranstalter der Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe GmbH in diesem Jahr nicht. Geschäftsführer Daniel Strowitzki betonte im Vorfeld die essentielle Bedeutung des Marktes für die Belebung der Innenstadt. Einschränkungen gibt es dennoch. Wegen der Energiekrise wird in diesem Jahr die Beleuchtung von täglich 12 auf 8 Stunden reduziert. Zudem ist am 1. Januar Schluss mit der Weihnachtsbeleuchtung in der Freiburger Innenstadt.
Tja, noch früher dran als Freiburg ist Ludwigshafen. Dort läuft der Weihnachtsmarkt bereits seit dem vergangenen Mittwoch, dem 9. November. Wir leben in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten, in Zeiten, wo viele immer wieder das Gefühl haben, die Welt bricht über uns zusammen. Und in dieser aufgeregten Welt der sozialen Netzwerke, in denen wir mit Meldungen und Meinungen im Sekundentakt bombardiert werden, fehlt vor allem eines, findet Christopher Jenert, nämlich Geduld.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Lassen Sie uns mal über etwas sprechen, das offenbar viele nicht mehr so richtig präsent haben. Und ich selbst nehme mich da überhaupt gar nicht aus. Geduld. Wir leben in aufreibenden Zeiten. Wir alle wissen nicht immer, wie es weitergeht. Aber umso wichtiger ist geworden, einfach mal durchzuatmen und abzuwarten. Ist wirklich alles so schlimm, wie es aussieht? Oft ist da die Antwort: Nein. Szenarien sind dazu da, dass man sie durchspielt. Viele treten niemals ein. Aber man kann sich für den Fall des Falls vorbereiten. Ein Beispiel aus den letzten Tagen. Es gibt eine Meldung, dass in Polen bei einem Raketeneinschlag 2 Menschen umgekommen sind. Und da hat es wirklich nicht lange gedauert, bis zum Beispiel bei Twitter direkt Menschen ihre Angst vor einem dritten Weltkrieg geäußert haben. Man möchte einfach rufen: Langsam, lass doch Leute mal ihre Arbeit machen, bevor Panik aufkommt. In diesem Fall, die Leute müssen ermitteln. Ähnlich war es beim Thema Gas. Es gab viel Panik vor einem Winter ohne Heizung. Wir wissen natürlich nicht, ob es noch so kommt, aber zumindest gibt es die Nachricht, die Gasspeicher sind jetzt zu 100% gefüllt. Bis wir da aber angekommen sind, mussten einfach erstmal Leute ihren Job machen. Und gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir uns zwar vorbereiten, aber auch darauf vertrauen, dass genau diese Menschen ihre Arbeit auch gut machen. Sie brauchen dafür aber Zeit. Und deshalb ist es auch wichtig, dabei nicht die Geduld zu verlieren.
Anmerkungen von Christopher Jenert.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.